Ich habe Angst. Häufig hängt ein Stein im Gebirge mit dem Potenzial, dass er nur durch die Realisierung des Lostretens ins Laufen kommen kann. Der Stein, der in der Möglichkeit verweilt, ist bis zum Lostritt in der Entscheidung unentschieden, gleichzeitig aber als Unentschiedenes festgesetzt, indem der Stein in seiner Potenzialität verweilt. Meine Frage ist nur, wie lange darf es dauern, bis der Stein losrollt? Ist das Losrollen überhaupt gewollt? Denn passiert das, gibt es kein Zurück. Welcher Impuls ist genug, damit er sich lossagt von allem bis dato ihn Haltenden? Ist der Tritt der besagte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, die Spannung der Oberfläche bricht und bis in die Tiefe hinabblicken lässt? Ab einem bestimmten Punkt rollt der Stein, unaufhaltsam. Er stolpert in seinen eigenen Weg, den er durch sein Stolpern erst selbst schafft. Was bedeutet es, mutig zu sein? Wie Erich Fromm richtig bemerkt hat, sind wir vom Sein so weit entfremdet, dass wir nicht mehr mutig sind, sondern Mut haben. Wir wollen ihn in unseren Besitz gebracht haben und in der Tiefe unseres Bewusstseins als gewissen Bestand verharren lassen, von dem wir in dunklen Situationen Gebrauch machen können, um das Schlechte zu übersteigen. Etwas zu haben schließt gleichzeitig auch aus, seinen Gegensatz hinzunehmen. Ich kann nicht gleichzeitig Hunger haben und doch keinen haben. Ich kann nicht gleichzeitig eine Überzeugung haben und nicht an sie glauben. Ich kann nicht gleichzeitig Mut haben und mich fürchten. Wir können aber keinen Mut haben. Wir können nur mutig sein. Denn das Mutigsein ist eine Haltung, die sich in den Unruhen durch das Leben hindurch offenbart. Mut zu haben würde ausschließen, gleichzeitig sich zu fürchten, sich zu bezweifeln. Mutig zu sein bedeutet aber genau die Bereitschaft, all diese Gefühle anzunehmen, in ihnen zu stehen, sich aber gleichzeitig nicht von ihnen überwältigen zu lassen. Mutig sein bedeutet, sich in die Ungewissheiten des Lebens zu stürzen mit dem gleich ursprünglichen Vertrauen in unseren Sprung. Das Schweigen brechen meint sich bewusst zu entscheiden, sich nicht den willkürlichen Wesungen der derzeitigen Situiertheit stillschweigend anzuschließen, sondern durch den Bruch des Schweigens anklingen zu lassen, was in den Tiefen des eigenen Seins sich hervorzutun beginnt. Meinungsfreiheit. Was bedeutet das? Bedeutet Freiheit dasselbe wie die Aussage von Lauterbach, dass sich am Ende trotz einer Impfpflicht jeder freiwillig impfen lässt? Ergo, dass der Druck so groß werden kann, dass die Entscheidung durch die äußeren Schranken alternativlos scheint, dass also die Entscheidung nicht mehr beim Menschen liegt, sondern für ihn vom ihn umgebenden Gesellschaftsapparat in die gewollte Konsequenz gepresst wird? Meinungsfreiheit und Offenheit des Diskurses bedeutet, dass man zweifeln darf. Das Dürfen heißt hier so viel wie ohne brachiale gesellschaftliche Konsequenz. Freiheit, so Alan Watts, heißt ein verdammter Vollidiot sein zu dürfen. Ein Vollidiot sein zu dürfen bedeutet, grundlegende Werte und Verfahren hinterfragen zu dürfen. Die Frage ist, darf man das? Darf man die Maßnahmen der Regierung in Frage stellen oder werden die kritischen Stimmen im laminaren Strom der unbeweglichen Interessenvertreter erstickt? Wir denken nicht ohne Geländer. Wertbegriffe sind nun verwandelt in uns leitende Führungslinien, die von innen heraus begrenzen sollen, was gedacht werden darf und was nicht. Das Geländer, welches unser Denken führen soll, zu hinterfragen, gleicht derselben Art von Mut, in der Winston aus 1984 die ersten Buchstaben in sein Tagebuch zu schreiben vermochte. Wir konnotieren Begriffe durch einen negativen Identitätswert, welcher um jeden Preis vermieden werden muss. Niemand möchte ein Impfskeptiker sein, denn das hieße unsolidarisch sein, Menschen willentlich durch die eigene Naivität auf die Intensivstation zu bringen. Die Maßnahmen, die als grundlegend selbstloser Akt verlautbart wurden, stehen für sich alternativlos unhinterfragbar. Konsequenzen sind Kündigung des Jobs, Verlust jeglicher Kredibilität, Ausgrenzung. Foucault nennt als Ausschließungsmechanismus des Diskurses unter anderem die Grenzziehung, die Opposition zwischen Vernunft und Wahnsinn, wobei das Wort des Wahnsinnigen null und nichtig gilt. Das Gerede des Wahnsinnigen scheint als grundlegend dem rationalen Alltagsdiskurs dichotomisch gegenüberzustehen. Der Wahnsinnige redet nicht nach akzeptierten Konventionen, gibt bodenlose Worte von sich, die nur mehr als bedeutungslose Klänge das Trommelfell affizieren, er nicht dem Regentropfen, der auf die Veranda klopft. Der Wahnsinnige ist im Allgemeinen derjenige, der nicht dieselben Wertvorstellungen teilt, mit welchem also nicht dieselbe Welt geteilt wird. Unser Geländer ist gleichzeitig die leitende Grenze, hinter der sich der Abgrund des Wahnsinns erstreckt. Die uns führenden Worte vermögen den darunterliegenden Abgrund nicht zu verdecken. Sie haben uns lediglich verzaubert, indem wir die unscharfen Wertvorstellungen als absolute Gewissheiten integriert haben. Wo wollen wir Menschen und Alternativen ausgrenzen? Ist der Rahmen der Möglichkeit der Skepsis schon so weit eingeschränkt, dass es Wahnsinn ist, dem Status quo gegenüber Kritik zu äußern? Dass man um seinen gesellschaftlichen Status bangen muss, wenn man es auch nur wagt zu fragen, wenn man es nur wagt, nicht mit der derzeitigen Regelung im Einklang zu stehen? Wenn die daraus resultierende Dissonanz dazu führt, dass jegliche Form der Kritik die gesellschaftliche Ächtung und Ausgrenzung zur Folge hat? Das, was mir schmerzhaft im Magen sitzt, ist weder die Folge der Impfung oder die Folge der Krankheit, sondern die Leichtfertigkeit, mit der die Veränderung von Werten, gesellschaftlicher Ordnung und des Bildes des Menschen angenommen wird. Wesentliche Grundfreiheiten, die ihrer Natur nach bedingungslos sein sollten, stehen dem unter Generalverdacht gestellten Menschen nicht mehr zu. Wie Gunnar Kaiser schreibt, was ist der moderne Mensch? Mehr als ein Wohnhaus grimmer Viren, ein Homo contaminans, dem ständigen Zugriff der Behörden, der modernen Medizin und der medialen Moralapostel ausgesetzt? Oder ist er doch ein Wesen, das nicht aufgeht in dem objektivierenden Blick der politisierten Wissenschaft, sondern Träger einer rätselhaft bleibenden Menschenwürde und ausgestattet mit vitalen Bedürfnissen nach Selbstbestimmung, Geselligkeit und Lebendigkeit? Der Mensch steht unter Beweislast. Die moderne Erbsünde ist nicht den Apfel gegessen zu haben, sondern das kontinuierliche Potenzial, verantwortlich, unsolidarisch als Hort für das Schlechte schlechthin zu gelten. Unter dem Deckmantel des solidarisch Guten werden häufig Richtlinien eingeführt, die den Menschen der Kontrolle und Überwachung unterwerfen, wie wir es aus Büchern wie die Schockdoktrin sehen können. Liebermann schreibt im Buch Dopamine, The Molecule of More, "The important thing to remember is that liberals want to help people become better. Conservatives want to let people be happy and politicians want power." Auf Deutsch: Das Wichtige ist es im Hinterkopf zu behalten, dass liberale Menschen anderen helfen wollen, besser zu werden, Konservative andere Menschen glücklich sein lassen wollen und Politiker Macht haben wollen. Nietzsche schreibt in Fröhliche Wissenschaft: Mit Wohltun und Wehtun übt man seine Macht an anderen aus. Mehr will man dabei nicht. Mit Wehtun an solchen, denen wir unsere Macht erst fühlbar machen müssen. Denn der Schmerz ist ein viel empfindlicheres Mittel dazu als die Lust. Der Schmerz fragt immer nach der Ursache, während die Lust geneigt ist, bei sich selbst stehen zu bleiben und nicht rückwärts zu schauen. Mit Wohltun und Wohlwollen an solchen, die irgendwie schon von uns abhängen, das heißt gewohnt sind, an uns als ihre Ursachen zu denken. Wir wollen ihre Macht mehren, weil wir so die unsere mehren. Oder wir wollen ihnen den Vorteil zeigen, den es hat, in unserer Macht zu stehen. So werden sie mit ihrer Lage zufriedener und gegen die Feinde unserer Macht feindseliger und kampfbereiter sein. Ob wir beim Wohl oder Wehtun Opfer bringen, verändert den letzten Wert unserer Handlungen nicht. Selbst wenn wir unser Leben daran setzen, wie der Märtyrer zugunsten seiner Kirche, es ist ein Opfer, gebracht unserem Verlangen nach Macht oder zum Zweck der Erhaltung unseres Machtgefühls. Wer da empfindet, ich bin im Besitz der Wahrheit, wie viele Besitztümer lässt der nicht fahren, um diese Empfindung zu retten? Was wirft er nicht alles über Bord, um sich oben zu erhalten, das heißt über den anderen, welche der Wahrheit ermangeln? Die Angst, die ich habe, heißt, wie weit sind wir noch bis zum "Wie hat es nur so weit kommen können" entfernt? Warum sehen wir die Umwertung unserer Werte nicht in aller Deutlichkeit? Wie Nietzsche im letzten Satz sagt, wenn wir einmal die Stellung des Oben haben, wie weit noch führt die Enteignung unserer humanistisch bedingungslosen Freiheiten unter dem Deckmantel der Solidarität, welche am Geländer des scheinbar alternativlos Guten entlang geleitet wird? Werden wir den Generalverdacht des Homo contaminans als neue Normalität akzeptieren, Überwachung und Kontrolle als notwendige Maßnahme hinnehmen, die sich als präventives Machtinstrument unter den Umhang des notwendigen Übels versteckt? Werden wir weiter Menschen, die den Maßnahmen kritisch gegenüberstehen, diffamieren, ausgrenzen, als Schwurbler, Querdenker, ja als den personifizierten Wahnsinn betrachten, oder können wir anfangen, wieder skeptisch zu sein, uns nahe zu stehen, die derzeitigen Gedanken loslassen und sie kritisch-skeptisch verstehen, nach Alternativen suchen, die uns eben nicht in einem digitalen Panoptikon zurücklässt, die wir kollektiv als präventive Notwendigkeit annehmen? Der naturalistische Fehlschluss ist, die Welt ist so, deswegen soll es so sein. Der technokratische Fehlschluss ist, wir können es tun, deswegen sollen wir es tun. Meine Angst. Ich habe Angst davor, dass die naive Ausgrenzung kritischer Stimmen in der Hülle des Wahnsinns gerechtfertigt wird. Dass bestimmte Dinge aufgrund der symbolischen Fixpunkte unhinterfragt bleiben müssen. Dass sie die Struktur bilden, die sich als innere Sicherheit, als das einzig geistig Gesunde zeigt. Dass sich die Freiheit als Unfreiheit maskiert. Dass Kritik nur von innerhalb, niemals von außen mehr kommen kann. Dass die Umkehr des Beweises als Normalität hingenommen wird. Dass bestimmte Wertfragen durch normative Dramatik im Keim erstickt werden. Dass Überwachung sich in das Kleid des notwendigen Übels wirft. Deswegen möchte ich nicht später fragen müssen, wie hat es nur so weit kommen können? Und setze mich jetzt, vulnerabel, der Kritik aus, als Schwurbler diffamiert zu werden, als Spinner, als Kritiker. Das ist für mich mutig sein. Der Ausgang davon, was wir als mutig oder dumm betiteln, ist immer nur im Ausgang der Handlung bewertbar.